Der junge Mann, der da zu Jesus kommt, der meint es wirklich ernst. Der macht gar keine große Konversation und erzählt erstmal und fragt, wie geht's dir denn und so weiter, sondern er fragt sofort Jesus nach dem Wesentlichen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und ich finde jedenfalls, man spürt eine Sehnsucht in dieser Frage. Eine Sehnsucht danach, es richtig zu machen. Stimmt eigentlich mein Leben? Führe ich ein Leben, das Gott genügt und mit dem ich mich für das ewige Leben qualifiziere? Muss ich noch mehr tun? Oder reicht es? Was sind eigentlich die Eintrittsbedingungen für das Reich Gottes? Und erfülle ich sie? Das sind Fragen, die wahrscheinlich nicht nur dem jungen Mann wichtig sind. Viele Menschen fragen heute nach dem ewigen Leben, denn es ist ja eine lebensentscheidende Frage. Und viele spüren wohl auch, so wie ich lebe, reicht es nicht oder reicht es doch? Viele Menschen sind heute auf der Suche, weil sie eine Sehnsucht haben, weil sie merken, ist das, was das Leben mir hier bietet, das, was ich selber tue, genug für ein ewiges Leben? Welche Antwort habt ihr, wenn Menschen so fragen? Der Mann möchte das ewige Leben erlangen, das ist ihm wichtig. Und die Antwort der Rabbiner, der damaligen Gelehrte ist, halte die Gebote, sammle fleißig Punkte, damit du dann im Gericht vor Gott einen möglichst hohen Kontostand nachweisen kannst und dann das ewige Leben bekommst. Tu etwas. Tu etwas dafür. Das ist auch bei den meisten Religionen und Sekten die Antwort, die man heute auf diese Frage nach dem ewigen Leben bekommt. Tu etwas! Und der Mann hat diesen Rat der Rabbiner befolgt. Er tut etwas, er hält die Gebote. Und trotzdem spürt er einen Mangel. Denkt er, ist es denn genug, was ich tue? Und das ist ja die entscheidende Frage bei allen Religionen, wenn man genau hinguckt. Ist es genug, was ich getan habe? Reicht es aus für das Reich Gottes, für die Ewigkeit, für den Himmel oder wie auch immer man es nennt? Wann ist es denn genug? Gibt es dafür eigentlich eine genaue Regel, eine Formel, irgendetwas, woran ich mich halten kann, dann ist es genug. Diese Geschichte ist unglaublich aktuell, weil die Menschen sich nach der Sicherheit sehnen, zu wissen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich genug getan, der Himmel ist mein. Das hätten wir gerne. So eine Liste, wo wir abhaken können, geschafft, ist erledigt. Eine ganz, ganz moderne Frage. Und es ist interessant, dass diese Geschichte so aktuell ist, denn wenn man aufmerksam die Nachricht von Open Doors oder anderen Organisationen verfolgt, dann hört man das nämlich heraus, dass viele Menschen, gerade auch in den islamischen Staaten, genau diese Unsicherheit haben. Sie spüren, dass diese Regeln des Islam ihnen eben nicht Sicherheit, sondern nur Zwang vermitteln. Du musst das, das, das und das tun. Aber Allah ist souverän. Ob es genug ist, erfährst du erst am Ende. Die haben so dieses Bild der Waage im Islam, ja, die schlechten Taten auf der einen Seite, die guten Taten auf der anderen Seite. Aber wer kann denn das berechnen? Wann ist es genug? Immer eine unglaubliche Unsicherheit und die Menschen quälen sich mit der Frage, reicht das, was ich tue? Jesus gibt dem Mann zunächst zur Antwort, und das ist ja völlig verrückt, halte die Gebote. Also genau das, was alle Rabbiner gesagt haben, halte die Gebote, sagt Jesus auch. Und dann nennt er auch konkret die Gebote, die zu halten sind, und es sind die Gebote der zweiten Tafel bei den 10 Geboten, nämlich die, die sich auf den Mitmenschen ausrichten. Jesus sagt nicht zu dem Mann, du musst mehr beten, mehr fasten, regelmäßiger Gottesdienste besuchen, die Bibel studieren, deinen religiösen Eifer noch vertiefen, noch mehr meditieren und so weiter. Sondern Jesus sagt, wenn ich es kurz zusammenfasse, liebe deinen Nächsten. Liebe deinen Nächsten. Halte die Gebote, die deine Mitmenschen betreffen. Und dann sagt der Mann, das habe ich von Jugend auf getan. Könnte ich von mir nicht so behaupten. Aber Jesus stellt das gar nicht in Frage, sondern er erkennt das an, dass der Mann sagt, das habe ich immer schon getan. Das bezweifelt Jesus nicht, er diskutiert nicht mit ihm darüber. Aber warum weist Jesus ihn dann auf diese Gebote hin? Interessant ist, wenn man das mal so betrachtet, die Gebote, du sollst nicht, dann sagt dieser Mann, ich habe das gehalten, dann sagt er damit, ich habe nie etwas Böses getan. Ich habe nie jemandem anderen etwas Schlechtes getan. Und das erkennt Jesus an. Aber dann stellt Jesus ihm die Frage mit den Gütern und sagt letztendlich, was hast du denn den Menschen Gutes getan? Bisher hast du nur das Böse vermieden. Aber hast du dich auch dem anderen zugewendet? Hast du ihm etwas abgegeben von dem, was du besitzt? Hast du ihm auch etwas Gutes getan oder nur das Böse vermieden? Das Gesetz besteht im Wesentlichen darin, dass wir Dinge nicht tun. Glaube besteht meiner Meinung nach darin, dass wir etwas tun. Und dieser Unterschied in der Lehre kommt ganz deutlich heraus bei Konfuzius und Jesus. Ihr kennt alle das Wort von Konfuzius. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Das ist eine Vermeidungsstrategie. Tue nichts Böses. Aber Jesus sagt es anders. Er verändert diese Lehre. Ihr könnt es nachlesen in der Bergpredigt, Matthäus 7. Das, was du willst, was dir die Menschen tun sollen, das tue ihnen zuerst. Also tu etwas. Vermeide nicht nur das Böse, sondern tu das, was du selber empfangen möchtest. Gib von den anderen ab. Bei Konfuzius, bei dieser Lehre, kann der Mensch ganz passiv bleiben. Da muss er nur eben das Böse vermeiden. Darauf achten, dass er das nicht tut. Aber Nächstenliebe, so wie Jesus sie möchte und leben möchte, die fordert das aktive Tun, das Hinsehen. Was braucht denn mein Nächster? Und alles, was ich habe, habe ich doch auch nur von Gott geschenkt bekommen. Und darum kann ich es weitergeben, dahin, wo es nötig ist. Und das, genau das hat der junge Mann eben nicht getan. Er ist nicht aktiv geworden, er hat seine Nächsten nicht geliebt, sondern hat einfach nur vermieden, ihnen nichts Böses zu tun. Er hat sie nicht geliebt nach dem Maßstab, den Jesus ansetzt. Der junge Mann hatte sich nichts vorzuwerfen. Das stimmte alles in seinem Leben. Er war fromm, er war reich und das ist doch gut. Warum stellt dieser Mann dann die Frage nach dem ewigen Leben? Warum sagt er, mir fehlt doch noch was? Und was fehlt mir denn noch? Und es ist eigentlich eine starke Erkenntnis, schon mal zu merken, ach, trotz meiner Leistung fehlt mir noch was. Irgendwie stimmt das nicht so ganz. Und dann bestätigt Jesus ihm das ja auch und sagt, ja, eines fehlt dir noch. Gib alles weg. Gib alles weg. Und ich habe gedacht, was? Jetzt fügt Jesus dieser ganzen frommen Leistung, die der Mann geleistet hat, noch eine hinzu. Gib noch alles weg. dann kommst du in den Himmel. Verlangt Jesus wirklich eine Zusatzleistung sozusagen zu dem, was der Mann sowieso schon gemacht hat? Also ich finde es ja krass, was der Mann schon gemacht hat. Also alle Gebote zu halten, ist ja schon herausragend. Jetzt noch diese Zusatzleistung. Kann die tätige Nächstenliebe das Punktekonto für den Himmel, für den Eintritt in den Himmel erhöhen? Also müssen wir einfach nur mehr Nächstenliebe üben und dann klappt's mit den Punkten? Jesus stellt mit seiner Forderung, dem Reichtum wegzugeben, die jüdischen Maßstäbe völlig auf den Kopf. Und deswegen sind auch die Jünger so entsetzt. Die Juden, also auch die Jünger, sind davon ausgegangen, wer reich ist, wer wohlhabend ist, auf dem ruht der Segen Gottes. Und je reicher jemand ist, umso gewisser hat er eigentlich den Eintritt in den Himmel. Denn der Segen Gottes ruht ja sichtbar auf ihm. Und dieses Denken lehnt Jesus entschieden ab. Gib dein Reichtum weg, denn er nützt dir nichts bei deinem Eintritt in den Himmel. Den kannst du schon mal nicht gebrauchen, denn der bleibt hier. Nackt bist du auf die Erde gekommen und nackt wirst du auch wieder zurückgehen. Nichts kannst du mitnehmen und es hilft dir auch nicht dein Reichtum für den Eintritt in den Himmel. Du kannst ihn einfach ruhig weggeben. Der Verzicht auf den Reichtum ist nicht ein kleiner Baustein, um sozusagen die Kaufsumme für das Ticket in den Himmel noch ein bisschen zu erhöhen. Geht Jesus nicht um eine Zusatzleistung, sondern es geht ihm um die Grundausrichtung dieses Mannes und unsere Grundausrichtung. Ich habe am vergangenen Sonntag über Zachäus gepredigt. Ein völlig unfrommer, gottloser Mann, der sich zu Jesus bekehrt. Nichts hat Jesus von ihm gefordert, sondern von sich aus seinem Herzen heraus, will Zachäus von seinem Reichtum abgeben. Und Jesus spricht ihm das Heil zu. Und jetzt steht hier vor Jesus ein ganz frommer Mann, der alle Gebote gehalten hat. Aber dieser Mann erkennt eben nicht, was wirklich wichtig ist. Er ist nicht bereit, von seinem Reichtum abzugeben. Er erkennt nicht, dass nur die Nachfolge Jesu das ewige Leben bringt. Denn das ist ja das, was Jesus sagt. Komm und folge mir nach. Der Mann merkt, eigentlich schaffe ich es nicht aus eigener Leistung. Aber weggeben will er sein Reichtum auch nicht. Und darum geht er traurig davon. Er kann nicht loslassen. Sein Herz hängt am Geld. Dieser Mann geht nicht hinter Jesus her, sondern er geht von Jesus weg. Er ist traurig, denn er stellt selber fest, ich kann nicht Gott dienen und dem Geld. Das funktioniert nicht. Ich muss mich entscheiden. Und er entscheidet sich für das Geld. Dem jungen Mann fehlt die Freiheit, Jesus zu folgen, weil der Reichtum ihn bindet. Er versäumt die Chance, die entscheidende Chance seines Lebens, Gott zu finden und das ewige Leben zu erhalten. Das, wonach er sich eigentlich sehnt, dazu sagt er letztendlich nein. Wenn wir darüber nachdenken, was denn diese Geschichte für uns bedeutet, könnten wir in zwei Fallen tappen, wo wir ein bisschen Abstand gewinnen. Das eine ist eben die Gesetzlichkeit, die Werkgerechtigkeit. Die lehnen wir als Christen ja auf jeden Fall ab. Die wollen wir auf gar keinen Fall tun. Aber dabei kommen wir oft dahin, dass wir sagen, ach, Gebote halten ist nicht so wichtig. Aber Jesus kritisiert den Mann nicht, dass er die Gebote hält. Er erkennt das an, dass das ein guter Weg ist. Und ich denke, da müssen wir uns heute noch wieder in Frage stellen, sind wir noch bereit, nach Gottes Gebot zu leben oder auch zu fragen überhaupt? Das ist etwas, was viele ablehnen. Aber diese Frage sollte uns bewegen, die sollten wir auch Beachtung schenken. Denn Jesus fordert ja von diesem Mann das Halten der Gebote. Halte die Gebote, sagt er zu dem Mann. Warum sollten wir dann sagen, das haben wir nicht nötig? Und die zweite Falle ist natürlich die Kapitalismuskritik. Man könnte ja sagen, ach ja, okay, das ist für die Reichen und so weiter. Und da müssen wir uns natürlich fragen lassen, sind wir eigentlich reich? An den beiden Beispielen von Zachäus und dem jungen Mann wird jedenfalls deutlich, dass Jesus nicht alle Menschen gleich behandelt. Es gibt viele Ausleger, die diesen Reichen, also diesen reichen Jüngling, zu einem Musterfall für alle Reichen machen. Man muss sozusagen in einem christlichen Sozialismus leben, alles weggeben, in so einer Gütergemeinschaft, alles haben wir gemeinsam. Und nur durch die völlige Besitzlosigkeit erlangen wir ewiges Leben. Aber wir wissen, dass Petrus ein Haus hatte in Kapernaum. Hat Jesus zu ihm gesagt, gib dein Verkauf dein Haus? Der Zöllner Levi, den Jesus in die Nachfolge beruft, zu ihm hat Jesus nicht gesagt, gib dein ganzes Geld weg und dann folge mir nach. Jesus spricht mit jedem Menschen anders, auch hier und heute. Jeder hat etwas anderes, zu jedem hat er etwas anderes zu sagen. Ich weiß nicht, ob du etwas von deinem Reichtum abgeben sollst. Ich weiß nicht, was du an materiellen Dingen besitzt, was Jesus von dir fordert. Vielleicht ist es gar kein Geld, sondern Zeit, Kraft, geistiger Besitz, etwas von deiner Begabung. Das ist etwas, was nur Jesus dir persönlich sagen kann, was du mit ihm ausmachen musst. Aber eines wird eben bei Zachäus und dem jungen Mann klar, in der Nachfolge sind wir gefordert, etwas von dem zu geben, was wir haben. Kommt nicht darauf an, was und wie viel du besitzt, sondern es kommt darauf an, dass wir bereit sind, es für das Reich Gottes einzusetzen. Das gilt nicht nur für die Reichen. Denn Jesus sagt ja, wie schwer ist es für einen Reichen, in das Reich Gottes zu kommen? Und dann fragen die Jünger entsetzt, ja, wer kann denn dann selig werden? Die Jünger zählten ganz sicherlich nicht zu den Reichen in ihrem Volk. Und trotzdem fragen sie, ja, wer kann es denn dann? Also haben sie doch gemerkt, okay, es kann nicht nur um materiellen Reichtum gehen. Der reiche Mann geht traurig davon, er spürt, mein Herz hängt am Geld. Ich werde das ewige Leben so jedenfalls nicht erreichen. Und das ist es, worum es geht. Das ist das, was Jesus uns zeigen will. Es geht um dein Herz. Woran hängt dein Herz? Es geht um die Gebote, aber nicht um die Gebote auf der zweiten Tafel, sondern es geht um das Gebot auf der ersten Tafel. Steht Gott an erster Stelle? Wir können nicht zwei Herren dienen, zwei Göttern. Alles andere ist Götzendienst. Das ist die Frage, Gott oder Gott und gibt es nicht. Ich kann nur Gott dienen oder jemand anderem und deswegen ist die Frage, woran hängt dein Herz? Das gilt es zu prüfen. Lebst du nach den Geboten, so wie dieser junge Mann? Das ist gut und wichtig, aber es bringt dich nicht in den Himmel. Kümmerst du dich um deinen Nächsten? Sorgst du für ihn? Es bringt dich nicht in den Himmel. Dem jungen Mann fehlt eins, das Halten des ersten Gebots, das Loslassen des Götzen und sich hinwenden zu Gott. Gott an erster Stelle. Jesus allein. In der Bergpredigt spricht Jesus von der engen Pforte, von dem schmalen Weg in das Reich Gottes. Und dieser schmale Weg ist die Nachfolge, ist das Vertrauen auf Jesus. Jesus ruft den Mann in die Nachfolge, ruft ihn dazu auf, Gott wieder an erste Stelle in seinem Leben zu stellen, allein Jesus zu vertrauen. Es sind nicht nur die materiell Reichen, die Schwierigkeiten haben, diesen Weg zu gehen. Es gibt ja auch noch die Geistreichen, die Tugendreichen, die Liebreichen, die Hilfreichen, die Kinderreichen, die Einflussreichen und ganz viele andere Reiche. Und die gar nicht reich sind, die streben nach Reichtum. Und auch ihr Herz kann am Geld hängen, was sie nämlich nicht haben, aber haben wollen. Woran hängt dein Herz? Das ist die entscheidende Frage heute Morgen. Die Jünger stellen jedenfalls am Ende anscheinend die gleiche Frage wie der junge Mann. Sie fragen, wer kann denn dann selig werden? Aber diese Frage zeigt, dass die Jünger etwas verstanden haben von dem, was Jesus sagt. Sie fragen nämlich gar nicht mehr danach, was muss ich tun, um in das Reich Gottes zu kommen, sondern sie stellen diese Frage in der Passivform, wer kann dann gerettet werden? Also wer kann gerettet werden? Wer kann das möglich machen? Sie wissen, einem Menschen ist es unmöglich, aus eigener Kraft in das Himmelreich zu kommen. Wer kann also gerettet werden, wenn es keiner von uns schafft? Wie ist es überhaupt möglich, dass Menschen zu einem Leben mit Gott finden? Unmöglich, denken die Jünger. Unmöglich, sagt Jesus. Für den Menschen ist es unmöglich. Und nochmal auf die Religion zu kommen, es ist ja wirklich verrückt, was Menschen alles tun, um in den Himmel zu kommen. Die fünf Säulen des Islam, der achtfache Pfad der Glückseligkeit im Buddhismus, das sind ja nur einige Beispiele. Es gibt so viele Religionen mit genau aufgezählter Liste, was man alles tun muss, um in den Himmel zu kommen. Und es betrifft auch die Christen. Denkt nur mal an die katholische Zeit Martin Luthers zurück. Diese vielen Bußübungen, die notwendig waren und so weiter, was die alles für einen Katalog hatten, was Christen tun müssen, um sich das Fegefeuer zu ersparen. Und ich glaube, dass wir davon heute nicht befreit sind, durch fromme Leistungen, ja, die wir von uns und anderen fordern, zu meinen, damit könnten wir den Himmel verdienen, auch wenn wir es so nicht sagen. Aber ich glaube, man kann Pastor sein, Gottes Wort verkündigen und dann doch das Wort Jesu hören. Eins fehlt dir noch. Man kann als Krankenschwester den Armen und Kranken dienen, sich für sie aufopfern und dann doch das Wort Jesu hören. Eines fehlt dir noch. Fehlt dir das eine? Oder vielleicht beschäftigst du dich noch mit der Frage, ist es genug, was ich tue? Dann kann ich nur sagen, nein, es ist nicht genug. Es ist nie genug. Es ist nie genug, was der Mensch leisten kann, um vor dem heiligen und allmächtigen Gott zu bestehen. Es ist unmöglich. Es ist wirklich unmöglich. Egal, wie sehr wir uns anstrengen, egal, was wir unternehmen, nie ist es genug. Selbst wenn der junge Mann seinen Reichtum weggegeben hätte, aber es eben als eigene Leistung vor Gott gesehen hätte, um damit sich den Himmel zu verdienen, wäre es immer noch nicht genug. Denn das, was genug ist, ist Jesus und Jesus allein. Aber, sagt Jesus dann, und mit diesem Aber haben wir es zu tun, bei Gott ist es möglich, denn ihm ist ja nichts unmöglich. Er ist Gott. Dieser kleine Satz ist der entscheidende Punkt in dem Text. Komm und folge mir nach. Das ist das, was Jesus eigentlich von dem Mann fordert. Erst wenn wir unser Herz an Jesus hängen und ihm unser Leben anvertrauen, dann werden wir das Reich Gottes erben. Der schmale Weg ist das Vertrauen auf Jesus. Ich, sagt Jesus, ich bin der Weg. Allein Christus, allein aus Gnade, allein aus Glauben. So hat das Martin Luther auf eine ganz knappe Formel gebracht. Jesus stellt nicht die Frage nach dem, was wichtig ist, sondern nach dem, wer gut ist, wer mir zum ewigen Leben verhilft. Eins fehlt dir, sagt er zu dem jungen Mann, das Vertrauen, das völlige Vertrauen auf Gott, das Herz, was Gott gehört. Und interessant ist, der junge Mann schafft es nicht, seinen Reichtum wegzugeben. Und vielleicht hat er den Satz Jesu gar nicht gehört, als er ihm sagt, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir gehen ja gar nicht leer aus, wenn wir alles weggeben, sondern wir haben einen Schatz im Himmel. Der junge Mann würde genau das bekommen, wonach er so eine Sehnsucht hat. Aber sein Herz bindet ihn an den Reichtum. Jesus bietet ihm ewiges Leben an. Leben mit Ewigkeitsqualität. Und das möchte Jesus auch uns anbieten. Ein Leben, das wirklich Wert hat. Und darum ruft er dich in die Nachfolge. Deswegen stellt uns diese Begegnung Jesu mit dem jungen Mann auch in die Fragen, was macht dich unfrei? Woran hängt dein Herz? Was hält dich auf dem Weg in die Nachfolge zurück? Was hindert deinen Glauben? Was hindert dein volles Vertrauen auf Jesus Christus? Es geht darum, was es für dich bedeuten würde, wenn du das nochmal ganz radikal neu für dich durchdenkst. Ich setze heute Gott an erster Stelle in meinem Leben. Was würde das bedeuten? Gott an erster Stelle. Und nicht irgendetwas anderes. Was wäre die Konsequenz? Der Ruf Jesu, komm und folge mir nach, gilt jedenfalls heute noch. Und wir alle werden darauf eine Antwort geben müssen. Und es gibt kein Jein. Es gibt nur Ja oder Nein. So wie bei dem jungen Mann. Jesus gewinnt den Mann lieb, steht im Text. Und trotzdem hält er ihn nicht auf. Er lässt ihn gehen. Das ist eigentlich eine ganz dramatische Geschichte. Er lässt ihn gehen, weil diese Entscheidung, ob wir Gott an erste Stelle setzen, ob wir Gott ganz vertrauen, kann Gott nicht erzwingen und will er nicht erzwingen, sondern die müssen wir selber treffen. Das ist unser freier Wille, den er uns geschenkt hat. Nur du selbst kannst diese Entscheidung treffen. Das erwartet Jesus von dir. Er zwingt dich nicht. Du darfst auch gehen. Er lässt dich los. Aber er lädt dich immer wieder ein. Komm und folge mir nach. Du kannst dich nicht selber retten. Dem Menschen ist es unmöglich. Nur Gott selbst kann dich retten und das ewige Leben geben. Allein Christus, allein die Gnade, allein der Glaube. Gott an erster Stelle. Amen.